Herzlich willkommen zur 189. Folge des Sneakpods. Wir treiben heute Dämonen aus und bei mir ist unsere Chefexorzistin Claudia Perner.
Hallo, und mir gegenüber das Schaukelpferd des Dämonen. Wir fahren nämlich endlich, was der Dämon in seiner Freizeit tut, Robert Krüger.
So ein Schaukelpferd muss quietschen. Ja, Insidious hieß der Film. Claudia, fass das mal zusammen.
Ja, ich habe den Film ja sogar zweimal gesehen letzte Woche, in beiden Sneaks. Deswegen bin ich als einzig Anwesende qualifiziert, diese Zusammenfassung hier zu leisten. Moment, die Namen muss ich nochmal nachschauen. Also, wir haben eine Familie mit drei Kindern und die Eltern werden gespielt von Rose Byrne und Patrick Wilson. Und diese Familie zieht in ein neues Haus, ziemlich groß, richtet sich da ein und relativ schnell wird klar, da geht einiges nicht mit rechten Dingen zu. Es kommt zu solchen Störungen und Vorfällen, die sich nicht erklären lassen. Und kurz danach gibt es einen Vorfall, woraufhin ein Sohn der Familie in ein Koma fällt, wobei die Ärzte sich das eigentlich medizinisch nicht erklären können, was für ein eigenartiges Koma das ist. Und in der gleichen Zeit oder in der Zeit danach nehmen dann diese Vorfälle im Haus auch noch stetig zu. Ich glaube, mehr verraten wir nicht, oder?
Nö, das klingt ganz gut soweit, glaube ich.
Ja.
Ja. Schocker, kann man sagen.
Schocker.
Wobei, ich glaube, FSK 16, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das erklärt sich wohl auch dadurch, dass der komplett auf Splatter und Blut, also so die üblichen Horror-Genre-Geschichten, die heute so abgefackelt werden, werden da komplett ausgelassen. Es gibt keine abgerissenen Gliedmaßen und es gibt eigentlich nicht mal einen Tropfen Blut irgendwo.
Mhm. Was ein bisschen überraschend ist, da der Regisseur ja James Wan ist, der bei Saw 1 Regie geführt hat und das Drehbuch geschrieben wurde von diesem Typ, der bei allen Saw-Filmen das Drehbuch mitgeschrieben hat, der übrigens auch auftaucht, und zwar als dieses Exorzisten-Duo auftaucht, das ist der dünnere von den beiden. Also nicht Tucker, sondern der andere. Das ist der Drehbuchautor.
Ah, das ist ja cool. Mhm. Blöde Rolle.
Ich fand die ganz süß.
Ja, diese unfähigen Nerds, die durch die Gegend laufen.
Das ist ganz eigenartig, weil an dieser Stelle hat ja der Film so einen Bruch. Gell? Da hast du einmal so das Gefühl, wechseln wir jetzt das Genre und wird das jetzt so ein bisschen Coen-mäßig?
Ja, es wurde plötzlich humoristisch. Es kommen irgendwie so zwei Exorzisten-Hiwis, kann man sagen, durch die Tür und es sind so zwei Nerds mit dicken Brillen und so Ghostbusters-Equipment dabei, wo sie dann halt anfangen, irgendwie alte Kameras mit Farbfiltern und irgendwelche komischen Gerätschaften, wo man alles das Gefühl hat, das war vielleicht mal ein Mixer oder ein Fotoapparat oder so. Und dann fangen sie an, irgendwie das Haus zu untersuchen und irgendwie wird es lustig an der Stelle.
Ja.
Ganz eigenartig. Aber es ist und bleibt ein gruseliger Film und ich würde sagen, ein extrem gruseliger Film. Also ohne Schocker zu benutzen.
Ich weiß nicht, es gibt schon Schocker natürlich,
also ich meine,
aber
ja, ohne Splatter-Schocker. Genau, Splatter, genau. Das wollte ich sagen. Schocker gibt's reichlich.
Und zwar einige sehr genre-typisch erwartbare und dann aber auch einige, die man nicht so kommen sieht, finde ich. Also er ist sehr effektiv. Und beim ersten Mal habe ich mir viel die Augen zugehalten.
Ja.
Dann beim zweiten Mal konnte ich hinschauen. Da hat aber allerdings der Stefan sich viel die Augen zugehalten.
Ja, ich mir auch, gebe ich offen zu. Der ist unglaublich angsteinflößend an manchen Stellen, wobei er das immer mit sehr simplen Mitteln erreicht. Also die Schockeffekte sind geradezu klassisch. Also irgendwer geht einen Schritt beiseite und das Monster steht hinter ihm. Und dazu ein unglaublich lauter Ton und irgendwelches Geigengesäge und so. Also es ist immer, der Ton schreit dich immer an in dem Augenblick, wo du dich erschrecken sollst, aus völliger Stille heraus.
Das stimmt, ja. Also die Soundeffekte sind sehr effektiv, wirklich.
Ja, schon wie der Titel eingeblendet wird. genau so, mit irgendwelchen Gitarren und Geigen und
wildes Gescharre und Geschabe.
Ja, und dazu so eine Schriftart in Rot-Schwarz, wo dann Insidious steht, was wir nachgeschlagen haben, was irgendwie so heimtückisch oder sowas in der Richtung, hinterlistig heißt. Und dann steht diese Schriftart so, dass sie die komplette Leinwand ausfüllt, von der Höhe und von der Breite da und wabert mit so einem Feuerscheinlicht vor sich hin und dazu kommt dieser ultralaute Gitarren- und Geigensound, so dass man schon im Kino sitzt und denkt, ist ja gut, ich habe jetzt schon Angst und es ist nur Schrift auf dem Bildschirm. Aber gut.
Ja. Also wir haben uns schon ordentlich gefürchtet.
Wir haben uns ordentlich gefürchtet, ja.
Und ich finde, also ich bin jetzt nicht so, ich bin natürlich gar kein Fan des Genres, habe da wirklich meine Schwierigkeiten mit. Ich finde aber hier ist so, dass man deutlich merkt, wie stark so ein Genrefilm durch sehr gute Schauspieler aufgewertet wird. Weil ich finde schon, dass, also Rose Byrne kennt man ja aus verschiedenen Danny Boyle-Filmen, Sunshine und so weiter und als Brises in Troy damals und so. Und Patrick Wilson aus Watchmen unter anderem sind schon gute Darsteller und ich finde, das merkt man. Das macht einen großen Unterschied, weil dadurch entsteht eine zusätzliche Ebene. Dadurch ist es so, dass zum Beispiel wir sehen, es gibt eine Spannung zwischen den beiden, weil sie unterschiedlich umgehen mit der Situation. Und wir haben eben nicht nur so dieses Flache, die haben Angst und erschrecken, sondern zwischen ihnen passiert auch was. Man sieht eben ja Nuancen von Frustration, Angst, Enttäuschung, Aggression und so weiter. Das finde ich jetzt schon sehr gut gemacht.
Auch dieses Ausweichverhalten, was er zeigt. Also ja. Er kann damit irgendwie nicht umgehen und bleibt dann halt stundenlang auf der Arbeit und so und leugnet das dann vor seiner Frau. Also da gibt es viele Facetten, die da so beleuchtet werden, aber oft ist es so in Horrorfilmen, dass diese Passagen so ein bisschen für den Zuschauer als Erholung dienen und das macht ja ganz gemein kaputt, der Film. Also immer wenn diese so, jetzt ist Tag, jetzt passiert mal nichts, anfangs funktioniert es noch, dann fängt der Film an und macht ständig so Sprünge, dass am Tag erklärt wird, ja, guck mal, was ich geträumt habe und dann springe wieder in den Traum zurück und dadurch sind wir plötzlich wieder mitten in der Nacht, obwohl wir eigentlich gerade am Tag sind. Und später ist es dann so, dann tauchen diese Geister, diese Dämonen irgendwann auch tagsüber auf und dann ist sowieso vorbei, dann müssen wir uns dauernd gruseln.
Dann gibt's einfach keinerlei Ruhephasen mehr.
Ja. Ja, der Chat lenkt uns ab, das ist auch nicht gut irgendwie. ja.
Ich eine Sache allerdings finde ich, es gibt, also für mich gibt es in dem Film einen Bruch. Und zwar ab einem bestimmten Punkt. Jetzt geht auch noch dein Telefon.
Ja, das ist nur eBay-Ersteigerungen.
Einfach ignorieren. Alles klar. Also ab einem gewissen Punkt in dem Film bewegt der Film sich dann nicht mehr in der realen Welt, sondern in so einer Zwischen-, Neben-, Hinter-, Unterwelt, was auch immer. Und also da muss ich sagen, verliert er mich atmosphärisch ein bisschen. Ich finde, da ist er atmosphärisch nicht mehr ganz so dicht. Ich finde zwar, vieles daran hat mich dann sehr amüsiert, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, erleben wir dann endlich mal, was Dämonen so in ihrer Freizeit tun. Wir bekommen zu sehen, was Dämonen so als Hobby haben und so. Und was für Musik sie hören. Aber ein bisschen weniger angsteinflößend fand ich den Film dann, weil es eben dann alles doch sehr abstrakt ist, für mich zumindest.
Ja, dieses, wie heißt es, Ewigreich oder wie sie es nennen?
The Further heißt es.
The Further, okay. Das ist so ein bisschen seltsam. Obwohl es, und ich finde, am Ende zieht er sich auch ein bisschen. Also in diesem Ewigreich wird dann stundenlang rumgewandert, ohne Sinn und Verstand und
vor allen Dingen, weil man da nicht mehr das Gefühl hat, es gibt wirklich eine Herausforderung eigentlich, oder? Es gibt da keinen wirklichen Konflikt mehr oder so, sondern man muss halt da rumwandern.
Es ist auch nicht mehr gruselig zu dem Zeitpunkt. Nee. Also zu dem Zeitpunkt ist irgendwie der ganze Schrecken schon so massiv aufgebaut und man hat sich schon so ein bisschen daran gewöhnt auf eine Art. Man erschreckt sich nicht mehr, weil es sowieso alles nur noch laut und bildgewaltig ist. Und man wartet dann einfach nur noch ab, dass das Offensichtliche passiert. Also es ist irgendwie klar, wie es ausgehen wird. Natürlich hat er am Ende nochmal einen Twist, den wir natürlich auch nicht verraten werden. Aber bis zu diesem Zeitpunkt, wo er in diesem Ewigreich rumgewandert wird, ist irgendwie klar, wie wo es hinführt. Und man wartet dann nur noch, dass es endlich soweit ist.
Ich finde auch, dieser Bruch oder dieser Übergang in dieses Reich demonstriert sehr gut das, was Freud ja gesagt hat mit dem Unheimlichen. Dass das Unheimliche eben eine Kombination von dem Vertrauten ist, was dann unheimlich wird. Und das wird eben dort gebrochen. Sobald der Film übergeht in eine Welt, die gar nicht vertraut ist, die vollkommen designt und konstruiert und so weiter ist, finde ich ihn nicht mehr sehr unheimlich eigentlich.
Ja, genau. Diese Dämonen, du hast es in der Einleitung angesprochen, was Dämonen in ihrer Freizeit machen, das fand ich sehr, ich habe immer überlegt, woran mich das erinnert, vielleicht so ein bisschen Terry Gilliam, vielleicht so ein bisschen Pan's Labyrinth, so ja. Die Richtung, es ist nur eine ganz kurze Szene eigentlich, aber mit so komischer Musik und dann machen die da so komische Dinge und dieser Dämon sieht so richtig ultra finster aus und hat aber so Spielsachen gesammelt und so ein Schaukelpferd, wie du in der Einleitung sagtest. ganz eigenartige Szene und auch nicht so richtig gruselig. Dann ist schon wieder so ein Moment, wo es kurz lustig wird irgendwie.
Aber das finde ich gut. Also das hat mir schon gefallen. Das ist so, finde ich, eine sehr einprägsame Szene, mit der man so nach Hause geht. Und ich habe mich später noch drüber gefreut.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss schon sagen, also er hat auch nachgewirkt. Als ich dann hier nachts die Treppe hochgelaufen bin und habe so die dunkle Wohnung aufgeschlossen, dann hat beim Aufmachen die Tür so geknarrt. So. Und ich hatte noch... ich weiß gar nicht, ich habe in dem Augenblick irgendein Geräusch gemacht, sodass ich es nicht sofort der Tür zuordnen konnte, dieses und dachte so, oh, ein Geräusch. Und dann hatte ich kurz so eine Verwirrung in meiner eigenen Wohnung. Es hörte dann aber wieder auf. Ja, Punkte müssen wir dem noch geben oder hast du noch Sachen offen?
Nee, also vielleicht das letzte noch, Barbara Hershey, die wir Anfang des Jahres in Black Swan gesehen haben, ist wieder mal super gruselig, finde ich. Was? Als Mutter von Josh.
Ach ja, richtig. Ja, die sieht auch so ein bisschen gruselig schon so aus, wenn die einfach nur am Tag irgendwie in der Küche sitzt und Einkaufstaschen auspackt.
Ja.
Ja, aber das ist nur eine ganz kleine Rolle, gell?
Ja.
Die hat da nicht so richtig viel zu vermelden. Kennt man diese Darstellerin, die Exorzistin gespielt hat? Also
ja.
ich kannte sie nicht, aber
ich kannte fand
die gut gespielt. Also
ja.
Es war schon okay. Ja, Punkte. Das ist jetzt echt so ein Thema. Wir sind beide keine Horrorfans. Insofern, wenn ich dem jetzt irgendwie 8 Punkte gebe oder so, dann würde das bedeuten, dass ich den gerne geguckt habe. Das kann ich nicht so wirklich unterschreiben, aber unter den Horrorfilmen, also generell, wenn schon Horror, dann gerne sowas. Wenig Splatter, viel Grusel, das kann ich dann schon unterschreiben.
Hast du jetzt schon Punkte gegeben?
Nee, ich grübel noch. Sag du mal was.
Okay. Ja, also ich bin auch überhaupt kein Fan des Genres, aber im Rahmen dessen konnte ich es wirklich gut ertragen. Auch als es zum zweiten Mal kam, ich fand es nicht schlimm. Also es hat mich nicht besonders belastet. Ich gebe 6,5 Punkte, was, glaube ich, ungefähr 5 Punkte mehr ist, als ich jemals für einen Horrorfilm gegeben habe. Insofern.
Echt? 1,5? Ich glaube, ich habe schon mal 3 gegeben oder so. Und dann gebe ich auch, sagen wir 7. 7 ist okay. Ich glaube, der Kinocast hat 10 gegeben, der eine von denen.
Also ich finde, für einen Fan des Genres würde ich den Film auf jeden Fall empfehlen. Insofern, ja. Ich grusel mich einfach nicht so gerne im Kino.
Okay, der Erik sagt gerade, ich muss eingestehen, dass es ein guter Film ist in seinem Genre. Ja, genau das wollen wir, glaube ich, auch gesagt haben. Dass das für Horrorfans sicherlich eine 8 oder 9 ist. Aber da wir keine sind, geben wir halt ein paar drunter. Also stell mal vor, man stellt irgendwann so mal am Ende so eine Tabelle unserer Punkte auf. Und dann steht plötzlich so ein Horrorfilm so weit oben. Das wäre auch irgendwie nicht richtig so aus unserer Sicht, oder? So eine persönliche Hitlist machst mit deinen Punkten und hast du plötzlich da so Insidious auf Platz 3 oder so?
Nee, ich möchte nicht mehr geben. Also, weil ich, wie gesagt, es ist eine Empfehlung für jemand, der sowas sehen will. Es ist ein wirklich guter Horrorfilm, wenn man das mag. Und selbst für jemanden, der das nicht mag, wenn der mehr als 5 Punkte gibt, finde ich, ist es schon respektabel.
Gut. Das wäre Insidious gewesen. Du hast noch irgendwas geguckt, gell?
Ja, da muss ich nochmal schauen, wie das heißt, weil ich immer wieder vergesse. Da ich ja immer wieder versuche, dem deutsch-österreichischen Kino eine Chance zu geben, habe ich mir im Kino den Film Was du nicht siehst angeschaut.
Was ist das hier? Ich lenke dich ab.
Quality Street, Schokolade. Das ist das Spielfilmdebüt von einem Regisseur namens Wolfgang Fischer. Und der Hauptdarsteller heißt Ludwig Trepte. Den hat man vielleicht vor ein paar Jahren schon mal gesehen. Also ich zumindest habe ihn da schon mal gesehen. Und zwar, ich glaube, ein WDR-Fernsehfilm, der hieß Ihr könnt euch niemals sicher sein oder sowas in die Richtung, der damals Grimme-Preis gewonnen hat und so weiter, der, wo es darum geht, dass ein Schüler seiner Lehrerin irgendwie auf Umwegen Gewalt androht, dafür dann von der Schule suspendiert wird und da ist nie so ganz klar, ob er wirklich geplant hat, sie umzubringen und so weiter. Ein recht guter Fernsehfilm. So, das ist jetzt unser Hauptdarsteller. Die Handlung ist folgende. Dieser junge Mann fährt mit seiner Mutter und dem Freund seiner Mutter in die Bretagne in den Urlaub. Wir erfahren, sein Vater hat sich umgebracht schon vor einiger Zeit und das ist offensichtlich alles nicht so verarbeitet und wird auch nicht so richtig drüber gesprochen. Und dort im Urlaub trifft er auf ein Pärchen und zwei junge Leute, die dort irgendwo nebenan in einem alles sehr designte Architektenbungalows, wo sie da absteigen. Und mit denen nähert er sich eben an. Und was dann passiert, möchte ich eigentlich im Detail nicht sagen. Es ist so, dass der Film eine Mischung aus Thriller, Charakterstudie, Krimi, Psycho, was auch immer ist, bisschen schwer zu sagen. Er orientiert sich meiner Meinung nach sehr stark an, auch von der Stimmung her, an den Träumern von Bertolucci. Und hat auch einige Verwandtschaft mit François Ozons Swimmingpool.
Und immerhin mal was ich gesehen habe.
Siehst du? Und also ich finde, da ist er atmosphärisch sehr nah dran. Es hat alles so eine schwüle Spätsommer-Atmosphäre. Das finde ich sehr gut gemacht. Auch schöne Bilder, die ein bisschen unheimlich schon an sich sind. Das ist alles sehr bedrückend. Und in der Figurenkonstellation hat er einiges von Die Träumer. Aber ich finde, da liegt auch schon so ein bisschen ein Problem, weil wir haben mal wieder einen deutschen Film, und das ist ja was ich dem deutschen Kino generell vorwerfe, dass viele Regisseure so nach Frankreich schielen und eigentlich gerne französische Gegenwartsregisseure wären. Also ich weiß nicht, es gibt da diese Regisseurin, wer ist die, Angela Schanelek oder sowas. Da habe ich, als ich noch verzweifelterweise Theater, Film und Medienwissenschaft studiert habe, habe ich mal einen fürchterlichen Film gesehen, der in Berlin spielt, wo alle Figuren Valerie und Sophie und Nathalie heißen und so, wo man eben deutlich merkt, dass
die... Warte mal eine Sekunde.
Ja?
Es brummt, der Chat sagt, es brummt.
Oh, es brummt.
Und der Chat hat recht. So, jetzt brummt es nicht mehr. Danke, Chat.
Okay, ja, also das nervt mich ziemlich am deutschen Film. Also ich halte auch meistens nicht so viel oder bin häufig enttäuscht vom deutschen Film, aber ich glaube nicht, dass die Lösung ist, dass man einen auf Französisch macht. Und ein bisschen, finde ich, macht es dieser Film auch, wobei die Figuren alle deutsche Namen haben. Ja, und also insgesamt atmosphärisch sehr dicht, nicht uninteressant. Die jungen Schauspieler sind, finde ich, sehr gut. So die Konstellation finde ich etwas schematisch und so ganz hält der Film die Spannung auch nicht durch. Also so nicht ganz schlecht, aber auch nicht so, also jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung. Er wird unheimlich bejubelt in den Feuilletons, deswegen dachte ich, kann man mal anschauen.
Okay, habe ich ehrlich gesagt vorher noch nie was von gehört.
Er ist anscheinend auch schon vor 2 Jahren produziert worden, aber ist eben so auf Festivals getourt und so und kommt jetzt erst in die Kinos.
Okay. Ja. Hast du zum Thema österreichischen Film Silenzium damals mit uns in der Sneak gesehen? Den fand ich ja fantastisch.
Ich fand den auch ganz toll.
Ich habe den dann auch irgendwie, der müsste hier irgendwo hinter uns stehen. Den finden wir jetzt so schnell nicht, aber ich habe ihn auf DVD. Gut.
Ich gebe 5 Punkte für diesen Film.
Oh ja, genau, die Punkte hast du
also
nicht gesagt. 5.
Nicht ganz schlecht, atmosphärisch sticht sie gut aus, guter Hauptdarsteller, aber irgendwie ist es doch, es auch so wie dieses klassische deutsche Filmproblem, dass die zum Teil Dialoge führen, wie eben aus einem deutschen Drehbuch. So, naja, so soll nach Alltag klingen, nach wirklichem Leben, aber klingt nach deutschem Drehbuchschreiber.
Okay. Das war's, oder? Filme haben wir weitere keine gesehen? Oder hast du noch was?
Nein.
Ich habe leider auch nichts geguckt. Frauenfußball nimmt die ganze Zeit in Anspruch. Ich war sogar im Stadion. War aber eine langweilige Kick. Äquatorial Guinea gegen Brasilien. Also langweiliges 3:0. Sagen wir für die Hörer, die jetzt nicht live mitgehört haben, mal noch, dass das eine der ersten Sendungen, ich glaube, mit Christoph haben wir irgendwann schon mal live gestreamt, aber unter Ausschluss jeglicher Öffentlichkeit, weil wir uns das irgendwie so 2 Minuten vorher überlegt haben. Wir haben diesmal live gestreamt und haben einen kleinen Chatraum nebenzu aufgemacht. Wenn ihr Bock habt, dass wir das öfter tun, dann lasst uns das in den Kommentaren wissen.
Lass uns mal kurz reagieren.
Was?
Hier, Leuchti schreibt nämlich, der deutsche Film krankt an der Besetzung der Schauspieler. Also anscheinend ist Leuchti der Meinung, dass das Problem die Schauspieler sind.
Ja, er schreibt doch immer die gleichen.
Ja, das stimmt. Und dann halt auch immer alle in einem Film. Ne?
Ja, genau.
Also man muss dann auch alle einladen.
Wenn man so den großen Blockbuster-mäßig erfolgreichen deutschen Film nimmt, dann sowieso. Also dann hast du so Till Schweiger und der versammelt dann so die üblichen 2, Jürgen Vogel und Co. um sich rum. Dann sind es sowieso immer dieselben Nasen. Also
ich kann mir vor allen Dingen nicht erklären, warum der deutsche Film auch im Kino häufig so sehr nach Fernsehfilm aussieht. Also nach Sat.1 Fernsehfilm, finde ich. Das verstehe ich eigentlich nicht, aber...
Ja, Erik hypt jetzt hier Semmelrogge. Weiß ich ja nicht so genau. Gut, ja, Fernsehfilme, wahrscheinlich, weil es einfach Tatort-Kommissare sind. Tatort, nicht Kommissare, Tatort-Regisseure irgendwie auch. Oder Leute, die vielleicht, ich weiß es jetzt nicht für alle Regisseure, aber die meisten werden wahrscheinlich auch im Fernsehen so ihr eigentliches Geld verdienen und dann hin und wieder mal einen Kinofilm machen. Und dann hast du halt so diese... die Leute, die dann halt so einen gewissen Look produzieren.
Na gut.
Gut, also was ich noch sagen wollte, lasst es uns wissen, wenn wir das mit dem Chat und dem Livestream öfter machen sollten. Die Infos dazu habt ihr auf sneakpot.de/live-stream oder so. Das findet ihr irgendwo oben in der Sidebar ganz oben. Lassen wir das Experiment mal damit gut sein. Hier kommen noch weitere Vorschläge. Das lenkt echt ab,
August
so ein Chat,
Deal.
Oder?
Ja, finde ich auch gut. Es werden noch jede Menge Schauspielernamen fallen euch denn keine weiblichen Schauspieler? Das ist ja schrecklich.
Ja, da kommen sie jetzt gleich mit.
Okay. Ich möchte noch zwei Geburtstagsglückwünsche loswerden. Und zwar heute hat unser Hörer Moritz Geburtstag. Wenn er das erst am Dienstag hört, dann ist es natürlich schon zu spät. Und natürlich der Gin Basil Smash heute.
Der Gin Basil Smash hat heute Geburtstag?
Ja.
Ich habe kein Basilikum im Haus. Es ist Sonntag. Verdammt, was mache ich?
Er hat seinen dritten Geburtstag heute. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, sehr gut. Zitrone, Zucker, Gin hätte ich. Basilikum ist, glaube ich, so ein bisschen abgefault und von irgendwelchen Läusen
zu Hause
zerfressen.
Yvonne Katterfeld, bitte.
Jetzt dreht es ab. Jetzt dreht es ab. Wir beenden diese Sendung. Ich stopp mal jetzt die Aufnahme, oder? Dann haben wir keine Outtakes. Aber ist egal. Oder hast du noch Sachen stehen?
Ja, ich habe meine Diss abgegeben, wollte ich nur sagen. Vielen Dank für die Unterstützung. Es ist alles gut gegangen, sie ist abgegeben, das Verfahren ist eröffnet, ihr erfahrt weiteres, sobald was passiert. Ja,
herzlichen
Dankeschön.
Glückwunsch.
Vielen Dank.
Also sag ich jetzt einfach mal im Namen der Restcrew und im Namen der Hörer, die sich hier...
Die Vorschläge, die hier weiterhin eingehen, Michaela Schaffrath, nein. Wenn jetzt jemand noch Veronika Ferres schreibt, dann muss ich sterben, okay? Also bitte...
Ja, jetzt hast du sie angestiftet. Das hast du jetzt davon. So, dann wünschen wir euch eine schöne Woche und hören uns in der nächsten wieder. Dann wollte der Christoph wieder dabei sein. Ob ich dann dabei bin, weiß ich nicht, weil ich mache 2 Wochen Urlaub.
Ha, schon
kommt
wieder.
Drauf an, wann ihr aufnehmt. Wenn ihr noch in der Woche aufnehmt, dann bin ich vielleicht dabei. Wenn es am Wochenende ist, bin ich schon weg. Ja. Iris Berben. Schluss jetzt. Tschüss.
Tschüss.
So. Aufnahme läuft.
Besser, sagt Leuchti.
Alles gut. Wer macht eigentlich die Zusammenfassung und wer...
Ich kann die Zusammenfassung machen. Ist ja nicht so viel.
Du hast es zweimal gesehen, du bist genau. Dran mit Zusammenfassung.
Ich bin qualifiziert.
Jetzt geht's los, live. Ich habe so ein bisschen Aufregung auch. 189, gell?
Keine Ahnung.
Na doch, ich glaube, ich habe es vorher nachgeguckt. Ich glaube da jetzt einfach mal dran.